Guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich freue mich über neue Gesichter. Es gibt Leute, die ich noch nie gesehen habe. Seid herzlich willkommen. Auch die, die sonst immer ganz treu da sind. Ich freue mich, dass ich euch heute ein Wort weitergeben darf. Und das Thema meiner Predigt ist Gottes gutes Werk. Ich habe lange überlegt, was ich denn als Thema nehmen soll, aus dem heraus, was ich sagen möchte. Aber das Ganze gründet auf Philipper 1, Vers 6. Und da steht: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, ich gehe mal auf die Seite, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi, bis zum Wiederkommen von Jesus. Gott hat gutes Werk angefangen in uns und er wird es vollenden. Gottes gutes Werk. Und da möchte ich am Anfang eine Umfrage machen. Und zwar frage ich euch mal, wer ist denn so zwischen 14 und 20-jährig? Streckt mal eure Hände aus. Die meisten sind da drin und helfen mit, aber es sind auch noch einige hier. Yeah, cool. Willkommen, sind einige. Dann die, die ungefähr 30 bis 55 sind. Plus, minus, so ein bisschen. Oh, das sind die meisten. Braucht man sich nicht outen. Und jetzt noch die Altersgruppe von 65 bis ungefähr 85. Wo seid ihr? Ihr seid auch mit drin. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt nicht in dieser Gruppe seid. Ihr seid auf dem Weg. Ich löse das Ganze auf. Das gute Werk, was Gott begonnen hat, wird er vollenden. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, euch fünf junge Männer vorstellen. Vier, Entschuldigung, und eine Frau, damit die Frauen nicht zu kurz kommen. Und vielleicht wisst ihr schon ungefähr oder habt eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Und zwar gehe ich in das Alte Testament und nehme euch mit zu Daniel. Und wir haben auch ein paar Leute, die Daniel heißen. Wir haben zwei Daniels unter uns. Juhu! Extra Applaus für die Daniels. Cool. Daniel und seine drei Freunde Hanania, Mischael und Asaja. Ich nehme euch mit in die Zeit um 605 vor Christus. Das ist lang zurück. Daniel und seine Freunde lebten in einer turbulenten Zeit. Wir leben auch in einer turbulenten Zeit. Daniel wurde verschleppt von Israel nach Babylon. Ich hoffe, ihr versteht die Übersetzung. Geht es? Ja? Super. Im Russischen auch oder Ukrainischen? Versteht ihr mich? Ja? Nein? So halb? Okay. Kommt später. Okay, ist verzögert, ne? Also, sie wurden verschleppt nach Babylon. Und sie waren in einem Alter zwischen 14 und 20. Wo sind die 14- bis 20-Jährigen? Ah. Rolf zählt sich auch dazu. Yes. Okay. Sie waren jung. Sie wurden ausgewählt. Und es heißt dort in Daniel 1, 3 bis 7, sie waren königlicher Abstammung, ganz wichtig. Sie waren vornehm. Ich weiß nicht, ich meine, ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht königlicher Abstammung, aber ihr seid vornehm. Ich bezeichne euch so. Sie sahen schön aus. Dieser tolle Haarschnitt, den die Jungs heute haben, hier vorne so abrasiert. Sie waren verständig. Sie waren gebildet. Sie waren von guter Auffassungsgabe. Und wenn ich jetzt mal unsere Jungen anschaue, ich glaube, dass sie alle verständig sind, dass sie alle von guter Auffassungsgabe sind. Ne? Du hast super Deutsch gelernt. In kurzer Zeit schon. Wir haben Geschwister unter uns, die sind auch verschleppt worden oder geflohen. Im Prinzip ist es so eine ähnliche Situation. Aber auch für die, die hier sind, Ich möchte euch heute Morgen neu herausfordern. Gott hat euch gerufen. Und diese jungen Männer wurden berufen, am Palast des Königs zu dienen. Das war das Ziel. Sie sind nicht ins Gefängnis gerufen worden. Sie sind nicht in ein Arbeitslager gerufen worden. Ja, sie waren Gefangene, aber der Punkt war, sie sollten am Königshof dienen. Sie sollten unterwiesen werden in Schrift und Sprache der Chaldäer. Neue Schrift, vom Kyrillischen ins Deutsche, vom Arabischen ins Deutsche zum Beispiel. Stellt euch mal vor, vom Deutschen ins Arabische oder ins Thailändische, alles so verschnörkelt. Neue Schrift, neue Sprache. Und sie erhalten eine neue Identität. Daniel, das heißt, also der Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Oder Gott richtet. Und er erhält den Namen Belshazzar. Belshazzar heißt Bel, der Hauptgott der Chaldäer, beschütze den König. Also er kriegt den Namen von einem Gott. Das ist wie wenn man jetzt irgendwie, weiß doch auch nicht, wenn du dein Kind plötzlich Zeus nennst oder so. Oder Hermes oder sowas. Irgendeinen Götternamen von einer anderen Kultur, der auch eine Bedeutung hat. Hanania heißt, Jahwe ist gnädig. Und Hanania erhält den Namen Schadrach und das heißt Befehl des Akku. Und Akku war der Mondgott. Michael heißt, wer ist wie Gott? Oder wie Gott ist. Und der erhält den Namen Meschach, was so viel heißt wie, wer ist wie Akku. Asaja, auch ein toller Name, der Herr hat geholfen. Und dieser Name wird umgewandelt oder er erhält den Namen Abednego, was heißt Diener und Knecht des Lichts des Gottes Nego. Also sie erhalten alle eine neue Identität, einen neuen Namen, der dort Programm ist. Und man könnte denken, vielleicht ist es eigentlich auch richtig, wenn man so denkt, es soll eine Gehirnwäsche stattfinden, Brainwashing. Was auch wichtig ist, sie bekommen Speise von der Tafel des Königs. Und wenn man mal in so andere Länder geht, Hans-Jörg und ich, wir waren oft in Südostasien unterwegs und dann kommt man auf den Markt und dann gibt es so spezielle Speisen. Und ich weiß noch, mein Mann hat gesagt so, hier sind so verschiedene Sachen auf den Tischen. Da waren so Waben von Bienen und von Wespen. Und in den Waben waren noch die Engerlinge, also die Larven drin. Und es ist ja sehr eiweißhaltig, besonders für die Jugend, die sehr auf Protein ist. Das wäre doch was. Komm, jetzt iss so eine Larve. Und Hans-Jörg meinte damals, komm, ich kaufe dir jetzt eine und wenn du die isst, dann esse ich die auch. Und schon allein die Vorstellung, oh nee, ich muss das runterschlucken und es lebt ja noch, das wiebelt und wabelt. Und ich habe es nicht gemacht. Ich bin da nicht so brav. Brave, bin kein so Braveheart. Man hat sogar gesehen, wie die ausgewachsen waren. Das waren dann ziemlich große Hornissen. Und ja, also wird ja alles frisch dort verkauft auf den Märkten. Und eben, Protein. Vielleicht kommen wir auch noch in die Zeiten, wo die ganzen Larven im Essen drin sind. Egal. Jedenfalls, Daniel nimmt sich vor, sich nicht zu verunreinigen, heißt es. In Daniel 1, Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. Den Wein nicht zu trinken. Sie hätten Wein gekriegt. Stell dir vor, als 15-Jähriger trinkst du nur noch Wein zum Essen. Ist schon ein bisschen herausfordernd. Und er hat den oberen Kämmerer gebeten, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Und er hat Gunst bekommen. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist eine Entscheidung. Er hat es festgemacht. Er wusste, das ist nicht richtig. Er wusste, ich mache mich unrein mit dem Essen. Vielleicht haben die Chaldäer auch Schweinefleisch gegessen und es war einfach verboten für die Israelis. Oder Götzenopferfleisch. Das Fleisch wurde den Götzen der Chaldäer geopfert und der Rest dann gegessen. Und woher wusste er denn, dass es sich da unrein macht? Woher hat er das gewusst? Im 5. Mose 6 heißt es, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause und unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt und wenn ihr aufsteht. Sprecht über die Gebote. Es war die Zeit, wo die Israeliten schon die Gebote hatten. Sie hatten die Gesetzestafeln erhalten und sie haben ihre Kinder gelehrt und sie haben sie geprägt. Und das erste Gebot heißt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer, ein Gott allein. Es gibt keinen anderen. Du sollst keinen anderen haben neben mir. Und er wurde so geprägt, er ist so aufgewachsen, Daniel, und auch seine Freunde, die haben die Worte gehört von ihren Eltern und auch in den Synagogen und die sind so geprägt worden und in ihr Leben hineingeführt worden. In dieser Zeit lebte auch Jeremia. Jeremia 29 steht, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Ich weiß, was für Pläne ich für euch habe. Pläne und Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, wenn ihr mich suchen werdet und werdet ihr mich finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Und Daniel hat diese Worte gehört. Ich bin überzeugt davon. Es ist zeitgleich in der Verschleppungszeit, hat Jeremia gelebt und hat das gepredigt, hat das Wort ins Volk reingebracht. Und Daniel hat es genommen, hat es gehört am Königshof, in seiner Familie. Und er wusste, Gott hat gute Pläne. Und ihr Eltern, prägt eure Kinder. Prägt eure Kinder. Wir denken oft, das hat keinen Einfluss mehr, wenn sie schon über dem Alter von 6 hinaus sind, weil man eigentlich sagt, so bis 6-jährig ist die Haupterziehung oder Hauptprägung abgeschlossen. Aber wenn ihr betet für eure Kinder, das hat Einfluss. Das ist es, was die Kinder festmacht. Warum sollen wir unsere Kinder lehren? Warum? Damit wir im Leben zurechtkommen, damit wir wissen, was wahr ist und was falsch ist. Damit wir wissen, dass wir nicht lügen sollen. Das heißt im Gebot, eins von den Geboten. Das heißt, damit wir unsere Eltern lehren und ein langes Leben haben. Damit wir nicht die Ehe brechen. Damit wir nicht den Ferrari vom Nachbarn oder vom Pastor begehren sollen. Ja? Amen. Ja. Die Gebote dienen uns als Richtlinien, als Hilfen Und das gilt uns auch, das gilt nicht nur für Israel, das gilt auch für uns. Das Wort Gottes ist uns eine Richtlinie, ist uns eine Hilfe im Alltag, ist uns Unterstützung, gibt uns Sicherheit. Die Prägung, die wir unseren Kindern weitergeben, hilft ihnen, auf dem Weg zu bleiben. So wie bei Daniel, dran zu bleiben. Und er war alleine auf sich gestellt. Es steht nirgends, dass die Eltern mit dort waren und ihm Händchen gehalten haben. Aber er hat sich entschlossen, er hat im Herz festgemacht, ich werde mich nicht verunreinigen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater ist Pfarrer gewesen in der Landeskirche. Und wir haben auch von klein auf die Gebote und auch die ganzen Geschichten aus der Bibel mitgekriegt. Und angefangen von der Schöpfung bis hin zu Abraham und Josef in Ägypten, das Volk in Ägypten, wie sie herauskamen, die Teilung vom Schilfmeer und so weiter, bis hin zu Jesus. Und es hat mich geprägt. Und wir hatten Weihnachten, so wie wir das jetzt dieses Mal haben, auch immer Krippenspiel. Dann ist immer die Frage, ja, was für eine Rolle spielst du denn? Und wenn man älter wird, dann muss man eine Sprecherrolle spielen oder sollte man, weil man versteckt sich ja nicht. Und dann war immer die Frage, ja, spielst du Maria? Und ich so, nee, ich will nicht Maria spielen, ich bin nicht Maria. Es war mir immer unangenehm, möglichst noch mit meinem Bruder, dass er der Josef wäre oder so. Und ich dachte, nein. Aber was mir wichtig war oder was mir immer ins Herz kam, war, die Rolle vom Verkündigungsengel zu spielen. Das zu spielen, ich verkündige euch große Freude. Freude, der Herr ist gekommen und Christ, der Retter, ist da. Das ist das, was mir damals schon wichtig war oder irgendwie Freude gemacht hat. Und wo ich auch merke, das hat Gott da schon in mich hineingelegt. Da habe ich mich noch nicht bekehrt gehabt. Ich bin in der DDR aufgewachsen und die Verhältnisse damals waren für Christen auch nicht so einfach. Ich habe zwar nicht erlebt, dass ich aus meinem Land flüchten musste. Manchmal hätte ich es mir vielleicht gewünscht, dass ich endlich weg kann. Aber das war nicht möglich. Eher eingeschlossen. Und in der Schule immer so Außenseiter. Ja, geh beten, haben sie zu mir auch schon gesagt, in der Schule. Keine Freunde. Eine Freundin, die ich hatte, da kam dann mal eine Lehrerin zu mir und hat gesagt, du darfst ab jetzt nicht mehr mit der anderen befreundet sein, weil sie ist Lehrerskind und du bist Pfarrerskind und es geht nicht zusammen. Und ab dann war die Freundschaft kaputt, zerstört, keine Beziehung mehr. Und trotzdem legt Gott Fundament in dein Leben. Egal, wo du durchgehst, egal, wo du herkommst, Gott legt Fundament. Und auch jetzt noch, auch wenn ihr das nicht in eurem Kindsein erlebt habt, Gott legt Fundament heute. Gott spricht Wahrheit aus. Ich bin dann mit zu so einer Rüstzeit gefahren. Bei uns hießen die Freizeiten Rüstzeit, weil es ging darum, ausgerüstet zu werden im Glauben. Und ich weiß noch, mein Bruder war da auch dabei. Der ist ein bisschen älter als ich und der hat immer auf mich aufgepasst. Manchmal war es mir sehr unangenehm, aber da hat er dann schon vorgesorgt und ist zu dem Leiter hingegangen und hat gesagt, meine Schwester ist hier und die hat ihr Leben noch nicht Jesus gegeben, ich denke es zumindest, und vielleicht sollte sie das machen. Und jedenfalls kam mein Bruder zu mir dann und hat gesagt, okay, hast du schon mal dein Leben Jesus gegeben? Hast du schon mal das festgemacht? Und ich so, nee. Ich wollte mein Leben Jesus geben. Ich wollte Jesus nachfolgen. Aber ich habe noch nie die Entscheidung getroffen gehabt mit jemand zusammen oder das mal festgemacht. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe schon mal mit dem Leiter gesprochen. Und der hat gesagt, wenn du das möchtest, sollst du zu ihm kommen und mit ihm das klären und dann wird er mit dir Übergabegebet sprechen und du kannst Schuld bekennen und so weiter. Und dann kannst du dein Leben Jesus geben. Und wisst ihr was? So habe ich mich bekehrt. Ich bin aufgrund dessen, weil mein Bruder gesagt hat, mach das mal, bin ich zu dem hingegangen, weil ich wollte es ja eigentlich. Aber manchmal braucht man so einen Anschubs. Manchmal braucht man jemanden, der sagt, komm, ich nehme dich jetzt mit. Gib dein Leben Jesus. Folge ihm nach. Triff die Entscheidung in deinem Herzen und sprich's aus. Mach's fest unter Zeugen. Gott hat das gute Werk begonnen. Und er will bei dir das gute Werk beginnen. Oder fortführen. Wir sehen, dass die drei Freunde Daniels in der Folge der Geschichte herausgefordert sind. Ich weiß nicht, wie alt sie sind. Ich schätze mal, sie sind dann in der Gruppe der 30- bis 50-Jährigen angekommen. Yeah! Und sie werden gerufen von Nebukadnezar, dem König von damals. Der hat eine neue Idee gehabt. Er baut jetzt mal ein Standbild. 30 Meter hoch, aus Gold, 9 Götzen. Und alle sollen kommen und ihn dieses Bild anbeten, sich vor diesem Bild beugen. Und ihr denkt vielleicht, ja, das war damals, aber das gibt es heute auch noch. Hans-Jörg und ich, wir waren in Nordkorea. Wir haben dort mal eine Gebetsreise mitgemacht, für das Land gebetet, für die Christen vor Ort. Und dort gibt es tatsächlich so ein Standbild, 30 Meter hoch vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es auch nicht ganz so hoch, aber das sind zwei Figuren von den Vätern, also Vater und Großvater von dem jetzigen Herrscher Kim Jong-un. Und die stehen da und die Leute müssen dorthin kommen und die Leute müssen sich verbeugen vor diesen Bildern, vor diesen Statuen. Und wenn sie es nicht machen, dann kommen sie in ein Arbeitslager, dann sind sie weg vom Fenster, dann werden sie rausgekickt. Und sowas Ähnliches hat Nebukadnezar da aufgebaut. Und er hat alle eingeladen, alle Staatsbeamten. Da steht dort, die Polizisten kamen und die Richter und die ganzen Minister und alle, die irgendwo an oberster Stelle waren, wurden eingeladen. Und es heißt dort, wenn die Musik angeht, dann müsst ihr euch beugen. Dann sollt ihr dieses Bild anbeten. Und die Musik geht an. Und wer bleibt stehen? Schadrach, Meschach und Abednego. Also Hanania, Michael und Daniel. Asaja, Entschuldigung. Daniel ist da irgendwo nicht dabei. Ich weiß nicht, ob der gerade Urlaub hatte oder so. Der hat sich erstmal da nicht eingefunden. Und sie sind stehen geblieben. Und was passiert? Sie werden verpfiffen. Es wird dem König Nebukadnezar mitgeteilt, dass die drei sich nicht gebeugt haben. Und er kommt hin und er stellt sie zur Rede. Und wir lesen in Daniel 3, Vers 16 bis 18. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, sollst du wissen, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie nahmen sich im Herzen vor, nicht sich zu beugen, nicht klein beizugeben, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und Nebukadnezar ist außer sich vor Wut. Er wird verrückt, er wird rasend. Und macht den Ofen 7-mal heißer. Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns. Und trotzdem bleiben die drei Freunde ihrem Glauben treu. Und was passiert? Sie werden gebunden und mit Haut und Haar, mit Mänteln, heißt es sogar, da wird nicht mal ausgezogen, da der Mantel, werden sie in diesen 7-fach heißer gemachten Feuerofen geworfen. Und es heißt dort in der Schrift, dass sogar die Soldaten umgekommen sind von der Hitze, die von dem Ofen herauskam, als sie sie dort reinwerfen wollten. Aber die drei Männer laufen im Ofen. Das ist schon noch spannend. Also ich denke immer, das ist so eine geniale Geschichte. Die stehen dort, die laufen dort drin, die sind unterwegs und es ist noch eine vierte Person dort. Und wer war das? Jesus, richtig. Es heißt dort ein Mensch oder ein Mann wie ein Göttersohn. Jesus war mit ihnen im Ofen. Und sie werden herausgeholt. Und also Nebukadnezar sagt, kommt heraus. Und er ist wahrscheinlich völlig geflasht. Jedenfalls dreht er sein ganzes Denken um und sagt, ab jetzt muss der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego geehrt werden. Er soll jetzt die Ehre bekommen. Die Zeit geht weiter und es gibt zwei Machtwechsel und es übernimmt Darius, ein Meder, das ist der Mederkönig, und zusammen, ich glaube, die teilen das Reich der Meder und Perser übernimmt dann, also der Kyros von den Persern und der Darius als Meder, die übernehmen dann. Und Daniel kommt wieder auf die Bildfläche. Übrigens interessant, dass er dann nicht den Namen Belshazzar weiter behält, sondern er ist dann wieder Daniel. Er wird als Daniel weiter eingesetzt und hat diese ganzen Staatsaufgaben unter sich. Und wir lesen in Daniel 6, Vers 4. Ich weiß nicht, ob ich den Vers habe, ist egal, dass ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Der Heilige Geist war auf Daniel. Und vom Alter her, was denkt ihr, wie alt er ist jetzt? Ja, 70 bis 80, so ungefähr, schätzt man es. Und ich habe immer gedacht, wenn man so als Kind die Bilder hat im Kindergottesdienst, ne, Daniel in der Löwengrube, das ist so ein junger, knackiger Kerl, der ist da zwischen 70 und 80. Er ist fortgeschritten vom Alter und er ist treu geblieben. Und er hat das weitergeführt, was Gott ihm anvertraut hat. Und deswegen habe ich vorhin auch die Umfrage gemacht, wer ist so zwischen 70 und 80? Und es heißt, ein außergewöhnlicher Geist war in Daniel. Und Gott legt Fundament in der Kindheit und später und er zieht es durch. Und er will das bis ins Alter durchziehen. So denk nicht, oh, ich bin schon alt, was kann ich noch? Vielleicht kommt diese Probe auch noch auf uns zu mit der Löwengrube. Vielleicht in einer anderen Art, wir wissen nicht, was kommt, ne? Aber lasst uns das festmachen. Macht es fest im Herzen. Sei entschlossen, deinem Glauben treu zu bleiben. Okay, wir lesen, dass es keinen Anklagegrund gab für Daniel. Und eigentlich wollte Darius Daniel übers ganze Reich setzen. So wie vielleicht Josef damals über ganz Ägypten gesetzt wurde, einfach weil so ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und dann gab es natürlich Leute, die neidisch waren auf ihn. Und die sagen, ja, wir können Daniel nichts nachweisen. Es gibt keinen Anklagegrund für ihn. Und so erlassen sie mit Hilfe von Darius ein Gesetz mit List und es darf keine Bitte innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Menschen ergehen oder an irgendeinen Gott, außer an Darius. Und mit diesem Gesetz kriegen sie Daniel, weil er betet. Und wir lesen jetzt in Daniel 6, Vers 11 bis 12. Als nun Daniel erfuhr, dass dieses Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. So wie er es gemacht hat, sein Leben lang. Keine neue Sache, das war Gewohnheit, das war sein Programm. Er demütigt sich dreimal täglich, fällt er auf die Knie. Er tut Bitte, für sein Volk, wahrscheinlich auch für seine Aufgaben, die er zu tun hat. Er bittet er Weisheit. Und er dankt Gott. Er preist ihn, er betet ihn an. Und es ist egal, wie alt er ist. Es ist egal, was vorher war. Er hat sich entschieden und er geht den Weg weiter. Und wir lesen dann weiter später, aber da gehe ich heute nicht drauf ein, dass Daniel in diesem Alter Visionen von Gott kriegt. Er hat vorher schon die Gabe der Traumdeutung gehabt. Er war prophetisch unterwegs. Gott hat ihn auch geistlich gebraucht, nicht nur in Aufgaben für sein Volk oder für das Volk der Meder und Perser dann, sondern auch, ja, Visionen. Er betet und dann kommt der Engelfürst, der ihm die Botschaft von Gott weitergibt. Gott gebraucht ihn mächtig. Und im Neuen Testament möchte ich euch eine Frau vorstellen, die auch im Alter von ungefähr 14 berufen wurde. Maria. Wir feiern heute zweiten Advent. Es ist die Zeit, wo wir dran denken, dass Jesus wiedergekommen ist. Und sie hat diese Engelsbegegnung. Und der Engel grüßt sie und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Du bist begnadigt. Und sie denkt wahrscheinlich, ich bin doch gar nicht verurteilt. Warum muss ich begnadigt werden? Sie erschrickt über dem Gruß. Und sie erhält die Botschaft vom Engel, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Mit ungefähr 14. Was für eine Aufgabe, was für eine Berufung. Aber sie war genauso geprägt wie Daniel und wie Asaja und Hanania und Michael. Sie hat auch die Gebote gekannt. Sie hat es gelebt. Und sie sagt im Lukas 1, Vers 38, das drin. Anyway. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat sich selber als Magd von Gott gesehen, als die, die ihm nachfolgt, die ihm sowieso dient. Und sie sagt, hey, dein Wille geschehe, dein Wille, Herr. Eine Entscheidung im Herzen. Und wir sehen die Entwicklung. Sie begleitet Jesus. Und sie ist die, die zu Jesus sagt, sie hat ihn geprägt als Mutter. Sie sagt ihm, hey, wie wär's denn, wenn du jetzt mal hier an der Hochzeit, wo der Wein ausgegangen ist, neuen Wein besorgst? Sie ist die, die das Ganze vorwärts bringt oder anstößt ein Stück weit. Und Jesus sagt, na, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber eigentlich ist sie die, die sagt, jetzt, fang an. Und wir lesen eigentlich viel im Neuen Testament von ihr in den Evangelien, aber es geht dann auch noch weiter bis in Apostelgeschichte, wo es heißt, im Apostelgeschichte 1, Vers 14, Jesus ist ja da schon gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und es heißt, dass die Jünger, diese alle, blieben beständig, einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und Maria ist da vielleicht 50, würde ich sagen. Es zieht sich durch. Das ist so, Gott setzt uns ein, er führt uns weiter. Und das macht er mit jedem von uns. Und er will es mit jedem von uns machen. Er sagt, ich habe gute Pläne für dich. Ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe Pläne von Hoffnung. Und wenn du denkst, ja, ich habe meinen Job und ich mache meinen Job, okay, und ich bin in so einen Trott gekommen vielleicht, dann sagt Jesus, mach's wieder neu fest. Triff immer wieder neu die Entscheidung, mir nachzufolgen, mich zu ehren. Mach eine Gewohnheit daraus, so wie Daniel, der dreimal täglich auf die Knie fällt und betet und Gott anbetet. Ich möchte gerne die, die noch nie dieses Übergabegebet gesprochen haben oder noch nie die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Ich möchte die heute Morgen herausfordern. Ich möchte euch herausfordern. Triff eine Entscheidung. Es geht nicht drum, ja, ich habe das gehört von klein auf. Es geht drum, das festzumachen, im Herzen eine Entscheidung zu treffen. Und auch für die, die mit der Zeit müde geworden sind oder die finden, ach, das lohnt sich gar nicht. Dass man sich irgendwo so fallen lässt. Oder dass man denkt, ach, was bringt das Leben schon? Oder ich bin kurz vor der Rente, was soll ich da noch? Oder ich bin schon pensioniert, was kann ich noch tun für Gott? Ich habe mein Leben gelebt. Gott will uns herausfordern, immer wieder neu, uns zu entscheiden für ihn, uns zu entscheiden, für unsere Familien zu beten, für die Leute um uns herum zu beten, für unsere Gemeinde, Zeugen zu sein, so wie Rolf das gesagt hat. Wir gehen in die Stadt, wir beten für die Stadt und wir geben die gute Botschaft weiter. Traktat mitzunehmen dorthin. Nimm's mit. Weihnachten ist eine super Möglichkeit, die Wahrheit Jesu weiterzugeben. Ich möchte euch bitten, dass wir mal alle miteinander aufstehen. Und ich würde gerne jetzt ein Gebet vorsprechen und ich bitte euch, dass ihr das mit mir nachsprecht. Die, die das möchten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Körper, Seele und Geist. Meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Mein Herr und mein Gott. Amen. 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 Ja. Super. Halleluja. Und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast oder zum ersten Mal in deinem Herzen festgemacht hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst noch zu uns hier vorzukommen. Wir möchten dich segnen, für dich beten und auch für die, die gerne noch neu Kraft und Erfrischung brauchen für ihr Leben, für ihren Alltag, für ihren weiteren Gang bis zu 80, 90-jährig, bis der Herr uns heimholt. Ja, lasst uns beten auch füreinander.